Also 100% hat es mir damals entwurzelt. Das heißt, man verliert dann natürlich die eine Wurzel, die man hat, sondern man lernt dann halt überall Wurzeln zu schlagen, egal wo man ist. Nö, ich habe schon meine Ängste. Also, wie sie in Lübeck neben mir geschossen haben, war mir nicht ganz angenehm. Manchmal also bin ich mir schon dann bewusst, dass da eine gewisse Frage besteht. Aber es ist immer kalkuliert. Was gut ist, glaube ich, die Leute noch so geblieben sein, wie sie ursprünglich auch waren. Ne? Was man ändern könnte, ist vielleicht manchmal, dass man ein bisschen mehr als über das nächste Tal rausschaut.
Willkommen bei Südstern Connect, dem Podcast des Netzwerks der Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland. Wir treffen uns hier mit Menschen, die im Ausland leben, ihrer Heimat Südtirol, aber nach wie vor sehr verbunden bleiben. Thomas Pitschieler ist einer von ihnen. Er lebt mittlerweile länger im Ausland, als er das in Südtirol getan hat. 2001 fängt er bei Siemens in Deutschland als strategischer Berater an. Nach 7 Jahren bei der Deutschen Telekom AG zieht es ihn 2012 erstmals nach Saudi-Arabien. Seither hat der Vorstandsvorsitzende einer gemischten Dienstleistungsfirma in den Bereichen IT und Technik, unter anderem in Libyen, Bangladesch, dem Iran, in China, Pakistan, dem Oman, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten gearbeitet. Was für viele seiner Kollegen ein Albtraum war oder ist, ist für ihn genau das, was er will, in Ländern mit fremder Kultur heimisch werden. Hoi Thomas.
Hallo, grüß dich.
Thomas, in deiner Kindheit in die 80er Jahre habe ich als Familie da in Südtirol etwas getan, was leider wenige Südtirolerinnen und Südtiroler damals gemacht haben. Ihr seid erstens viel gereist und einmal seid ihr sogar für ein Jahr nach Amerika gegangen. Wie blickst du heute auf die Zeit zurück?
Es war sicher sehr einschneidend damals. Also wenn meine Eltern fragen, sagen sie, hätte viel geweint damals, war natürlich erstmal eine Umstellung, also in Südtirol der 80er Jahre natürlich, Mitte 80er Jahre und dann irgendwie nach Amerika, der lange Flug schon mal und dann die englische Sprache, kein Wort verstanden. Und meine Eltern wollten es mir so beibringen vorher, aber dann wollte ich nicht wirklich und dann habe ich gesagt, ach komm, ist wurscht, lernt da irgendwie. Und dann bist du natürlich erst mit Wurzeln, ne? Weil alles, was du kennst, alle Freunde, die du hast, die gibt es natürlich alle nicht mehr. Willst du mit Leuten reden, kannst du auch nicht machen, weil natürlich kein Englisch kannst, kein Mensch versteht dich und das war natürlich schon ziemlich anders. Und kann mich erinnern, am ersten Schultag, da sollte man dann mit dem Schulbus in die Schule fahren und der Vater hat dann gesagt, ja, wart ihr dann mit dem Autobank oder bei der Schule eben dann auf euch, wenn ihr kommt. Und meine Schwester und ich war vierte Volksschule, meine Schwester war zweite Volksschule, haben wir in den Schulbus reingesetzt und sind einmal rumgekauft. Und dann bleibt er bei der Schule eben stehen und dann steigen alle aus. Aber der Vater steht eben nicht da. Dann, ach du, was machen wir jetzt? Da ist nicht da. Dann haben wir beim Fenster rausgeschaut und hin und her. Bleiben wir mal drin sitzen, bis wir uns rausschmeißen. Und dann ist er wirklich nochmal weitergefahren, eine halbe Stunde lang, bis zu einer Schule. Und dann ist der Vater da gestanden. Und dann sind wir halt in die Klasse reingegangen und dann waren wir natürlich überhaupt nichts verstanden. Ne? Das Lustige war, die Lehrerin, also 2 Kids from Italy, ne? Italy sprechen sie Italienisch. Ne? Und dann war natürlich, hat sie dann ein kleines Lexikon gekauft, also so ein Dings, Bücher mit Übersetzungen drin. Und dann fangen sie an, Englisch auf Italienisch zu übersetzen. Meine Schwester war zweite Volksschule, hat das erste Italienisch gehabt. Ich war jetzt auch nicht besonders gut im Italienischen, aber vierte Volksschule war jetzt auch nicht besonders viel. Und dann fangen sie an, auf Italienisch, also mit englischem Akzent Italienisch zu reden. Ich habe nichts verstanden.
Und der wird sich gedenkt haben, wer sind die interessanten 2 Kids aus Italien, die eigentlich Deutsch sprechen, oder? Irgendwann wird sich das auch geklärt haben, oder?
Wahrscheinlich irgendwann, aber das hat nicht viel weitergeholfen. Also auf jeden Fall, das lernt man aber als Kind relativ schnell, das Englische. Also wir waren im September, haben wir schon angefangen, und im Dezember waren wir perfekt doppelsprachig. Meine Schwester sogar mit einem amerikanischen Akzent. Und da hätte ich keinen Unterschied mehr gemerkt zu lokalen Kindern.
Die Mama, Thomas, kommt ja aus Luxemburg. Cool. Also so eine gewisse Internationalität war auch schon innerfamiliär da. Wollten die Eltern allem ein bisschen mit eng 2 Kinder über den Tellerrand hinausschauen?
Das war sicher eine der großen Sachen, die immer wichtig waren. Also es war, sie haben ja viel gereist, waren viele Freunde auch international. Das war meine Großeltern klarerweise in Luxemburg oder in Bozen da. Das war also sowieso immer ein bisschen geteilt dann und das war einfach sehr wichtig. Von dem her war klar, Amerika gehen oder sonst reisen im Sommer auch immer sehr Tatbestand oder Kindteil von unserem Leben auch.
Wahrscheinlich ist das, was du da als Kind in der 4. Klasse Volksschule erlebt hast, hat eigentlich dann in Samen für dich gelegt, dass du danach nie mehr Heimweh gehabt hast. Kann das mit der Grund sein, dass du da durch bist, dass es danach aber auch in die interessantesten Länder ausgehalten hast?
100%. Also 100% hat es mich damals entwurzelt. Das heißt, man verliert dann natürlich die eine Wurzel, die man hat, sondern man lernt dann halt überall Wurzeln zu schlagen, egal wo man ist. Und ich glaube, es ist wichtig, auch wenn man in die Länder grundsätzlich geht, ist, dass man halt nicht, ich gehe jetzt hin, um da irgendwie Geld zu verdienen, um 3 Monate dort zu bleiben, mich abzukapseln, ich will an sich gar nicht hin, sondern man muss sich auf die Länder allein lassen. Und das ist das, was ich halt mache. Ich habe an sich 0 Ausländerfreunde in den Ländern, keine Einheimische.
Das werden wir dann noch ein bisschen genauer besprechen, was du da alles für coole Erfahrungen auch gemacht hast und wie du die da auch innen schmeißt in das, weil ich glaube, man kann es wirklich so sagen, du tauchst da richtig in. Es gibt ganz eine nette Episode, wo du einmal mit deiner Eltern eine weite Reise unternommen hast und zurück in der Schule bist du dann aber korrigiert worden.
Ah ja, das war ganz lustig. Das war glaub, Ende der 80er Jahre muss das gewesen sein. Und da muss man halt im September erzählen, wenn die Kinder heimkommen, zum Schulanfang. Und muss man dann natürlich erzählen, wo man war. Und war Italienischunterricht. Und da war irgendwie, wir waren in Australien gewesen. Das war in Australien natürlich damals, Ende der 80er, Anfang 90er, war natürlich nicht jemand, wo jeder hingegangen ist. Und heutzutage ist es ganz anders. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich war halt in Australien. Dann sagt die Dänische, no, Austria. Und sage ich, nein, Australien, das ist schon richtig Australien, also nicht Austria.
Hat sie sich dann darauf eingelassen schlussendlich?
Irgendwann hat sie dann, ja, dann doch, okay, fein, vielleicht hat er doch recht, wo er war. Und ich habe es mit den Kanguri versucht zu erklären, dass es halt doch nicht Austria ist, sondern halt dann doch Australien war.
Wenn man jetzt an der Vorhand ist ja gesagt, eingangs Vorstandsvorsitzender einer gemischten Dienstleistungsfirma, ja. Da klingt das recht technisch. Wie kennt man denn ein Kind oder wie du vielleicht so schön sagst, der Oma erklären, was du beruflich machst?
Also grundsätzlich so als roter Faden durch meine letzten über 20 Jahre ist an sich Transformation. Transformation heißt im Unternehmen, was nicht so gut geht und bringt es auf Vordermann. Das kann sein, dass es auch negative Zahlen schreibt und dann klarerweise, dass es positiv hättest oder dass eben kein Wachstum ist und du sagst, ich möchte es wieder stark wachsen, was muss ich dafür machen? Das habe ich 20 Jahre im Telekom-Bereich gemacht, daher mache ich die ganzen Länder und bin jetzt im Mittelstand gegangen, jetzt haben wir 500 Mitarbeiter circa und mache es jetzt einmal nochmal kleiner, aber vielleicht interessanter.
Wie lange dauert denn so ein Prozess, Pi mal Daumen, wo du geholt wärst praktisch dann? Das versuchst du zu reparieren oder die Weichen neu zu stellen und wie dann auch wieder weg bist?
Du musst nur erst 2 bis 3 Jahre rechnen. 2 Jahre musst du immer rechnen, also du kannst dich schnelle Veränderungen machen, es geht ein halbes Jahr. Aber bis das dann alles so weit irgendwie durchgesickert ist, dass das dann auch wirklich dann läuft im Endeffekt, musst du 2 Jahre rechnen. Deswegen waren meine meisten Projekte waren immer 2, 3 Jahre.
Dein erster Weg hat dich ja zunächst einmal in ein für uns nicht so international klingendes Land geführt, nach Deutschland. Du warst zuerst bei Siemens und dann sehr lange bei der Telekom in Deutschland, auch 7 Jahre, glaube ich. Mhm. Erzähl einmal ein bisschen, was dann den Sprung gemacht hat von Deutschland das erste Mal nach Saudi-Arabien. Was war das so für ein Moment? An welchem Punkt bist du gestanden, dass du gesagt hast, jetzt bin ich bereit für was Neues?
Also angefangen hat es mit der Telekom, die haben vorhin 2 Bereichen, war ich dort in der Hauptstrategieabteilung. Das war mal zu langweilig, weil es innerhalb von Deutschland war und die haben einen Beratungsraum gehabt mit 1000 Mitarbeitern. Und die haben international sehr viel gearbeitet. Und da war mein allererstes Projekt, kann ich mich erinnern, das war in Abu Dhabi 2005. Das hat Dubai noch gar nicht gegeben, praktisch, das haben sie alles erst gebaut, was man heute so sieht. Und da war das schon sehr, sehr eindrucksvoll, weil klarerweise Gerüche, die ganzen Sachen, die man da sieht, mit den weißen Gewändern und den ganzen Weihrauch und sowas. Und was noch mehr beeindruckend war, war natürlich, dass sehr viele Gastarbeiter gehabt, Pakistan und Bengalis, also aus Bangladesch. Und es waren alles dunkle Gestalten. Und dann bist du auf Nacht dann spazieren gegangen. Ich wollte immer so meine Spazierrunde machen. Und dann liegen die in den Gräsern so am Straßenrand irgendwie, im Park irgendwie liegen die halt alle dann. Und das war schon ziemlich beeindruckend, die Dunkelheit, dass die Gestalten natürlich alle dort liegen. Das war so das Erste. Und das zweite Projekt war direkt Iran. Und danach war ich dann geheilt. Das heißt, dann ist dann Saudi-Arabien ist dann easy, wenn man mal solche Länder hinter sich hat, wo man den ersten Sprung dann macht und dann richtig reingetaucht ist und ist dann Saudi-Arabien relativ entwickelt.
Und du hast einfach Lust gehabt, zu sagen, ich tue das auch, wenn es für mich fremd ist.
Genau, also es war kalkuliertes Risiko im Endeffekt. Ja, die Deutsche Telekom schickt mich nicht irgendwo hin, wo wo ihr Mitarbeiter dann immer heimkommen. Also das ist dann schon eher ein bisschen auch strukturiert von deren Seite aus. Also bei sehr vielen Projekten haben wir ja müssen zum Teil sogar von der Merkel müssen es okay abholen, bis wir gehen durften. Also das war dann schon sehr immer, sagen wir mal, so kalkuliertes Risiko.
In die Augen von Außenstehenden, du natürlich als intern in der Firma schon gewusst, die Telekom schickt mir eben nicht dahin, was jetzt wirklich total gefährlich ist. Natürlich ein Restrisiko wahrscheinlich bleibt immer und in jedem Land. Aber wie reagieren denn so die Eltern, wenn man dann eben sagt, ich gehe jetzt in Iran oder jetzt ist Libyen geplant? Wie sind die damit umgegangen?
Ich glaube, wie jeder andere hier umgeht damit, oh Gott, du steigst bei Flieger aus und wirst gleich erschossen und dann irgendwie durch die Straßen gezogen. Ich erzähle den Leuten dann halt meistens, wie es ist, und dann kommen sie vorbei. Und wenn sie vorbeikommen, sehen sie, also jetzt ein großer Fan in Libyen gewesen oder auch vom Iran oder Saudi-Arabien zum Beispiel. Weil du natürlich dann mehr siehst als das, was man da generell so halt kennt von den Ländern.
Weil wir über die Medien leider negative Sachen mitkriegen oder die schwierigen?
Wahrscheinlich. Zum Großteil ist natürlich interessant, natürlich dann gewisse Geschichten dann zu hören, die natürlich dann auch wieder ins Bild passen. Was man natürlich nicht mitkriegt, ist natürlich die ganzen Sachen so täglich irgendwie, wie das Leben abläuft. Und da muss ich sagen, muss man meistens an sich aber die Regierung, also den Staat, von den Leuten trennen.
Und wie erlebst du die Menschen? Bleiben wir mal bei den Menschen. Also du sagst, die Menschen seien nicht eins zu eins, allem der Staat, in dem sie leben, oder?
Im Gegenteil, also ich kann da zwei Beispiele nennen. Das eine ist in Saudi-Arabien, die wollen ja zum Beispiel alle ihre Kinder großziehen und in die Schule schicken und auf Nacht was essen. Und die haben kein Interesse, irgendwas anderes zu machen als mir jetzt irgendwie. Aber ganz lustig zum Beispiel in Iran, das ist ja so ein Überwachungsstaat und extrem kontrolliert, so wie früher wahrscheinlich auch die DDR und sowas. Und die können ihren eigenen Leuten nicht trauen. Und was dann war, bin ich gelandet im Imam Khomeini Airport, das ist außerhalb von der Stadt. Und dann fahrst du am Imam Khomeini Mausoleum dran vorbei, wenn du in die Stadt reinfahrst. Und dann habe ich einen Taxifahrer gehabt, dann fragt er mich eben, was für eine Sprache ich spreche, wo ich herkomme, was für eine Sprache ich spreche. Ich sage, Almani. Ah ja, okay, dann fahrt er dann weiter. Dann kommen wir an dem Mausoleum vorbei und dann dreht er sich zu mir rum, kennt leider Wort Deutsch wahrscheinlich, er streckt den Mittelfinger raus und sagt dann, Scheiße. Und dann sage ich, nein, nicht nichts, jetzt bin ich gerade erst gelandet. Nicht? Ich will jetzt nicht im Gefängnis landen, weil du da irgendwie einen Mittelfinger rausstreckst am Nationalheiligtum irgendwie. Nicht?
Aber etwas, wo man sich denkt, das getraut sich da überhaupt niemand. Er hat sich getraut, bei einem Ausländer das zu machen.
Weil ich natürlich nicht Stasi bin, nicht? Also nicht die Staatssicherheit vom Iran bin. Das heißt, eigenen Cousin kann man nicht unbedingt trauen, aber einem Ausländer, was soll der schon machen? Nicht? Das heißt, die suchen sehr oft eben das Gespräch mit Ausländern. Auch wenn sie kein Englisch reden, also sehr oft Gespräche mit Ausländern, einfach weil es für sie die einzige Möglichkeit ist, mit Leuten zu reden und den Leuten in Kontakt zu kommen oder das Land zu zeigen. Die laden die ein zum Abendessen, wenn die Leute nicht kennst.
Wie kann man sich denn dein Leben jetzt in Saudi-Arabien, wo du gerade wieder bist, als Expat vorstellen? Oder bist du überhaupt noch einer? Oder bist du schon fast ein Einheimischer?
Also erstmals Riyadh, die Hauptstadt, 10 Millionen Einwohner. Und das ist natürlich riesengroß. Und die Stadtfläche hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Wir bauen einfach mal eine neue Stadt hin. Das heißt, da wo ich heute wohne, hat es 2017 oder 2015, wie ich das letzte Mal weg bin, hat es gar nicht gegeben. Und jetzt ist das komplett im Stadtbild schon drin. Und das heißt, die Stadt ist komplett im Wandel. Früher haben sehr viele von den Leuten im Compound gewohnt, also wirklich so eine Anlage mit einer Wand rundherum, mit Sicherheit und allem drum und dran, aber das war mir zu aufwendig. Wenn du den Schlüssel daheim vergisst, aus Händen daheim vergisst, musst du rausfahren, einmal rumfahren, durch deine Sicherheitsschleusen wieder rein, dann bist du 4 Stunden unterwegs. Und wenn natürlich, das war immer das Argument Sicherheit, aber natürlich, wenn das Argument Sicherheit sieht, also wenn jemand hingehen möchte und was machen möchte, geht natürlich dorthin, wo alle Ausländer sind. Also Sicherheit ist auch nicht wirklich jetzt. Was für mich immer sich wichtiger, Teil des Stadtbilds zu sein, Teil der Leute zu sein, Teil der Kultur zu sein. Und ich kenne ja nur Ausländer in den ganzen Ländern, ich kenne nur die Einheimischen.
Du hast das vorhin schon gesagt, das stellen wir total spannend vor, weil oft tendiert man ja dazu, sich unter seinesgleichen sozusagen aufzuhalten. Was sind das dann für Leute, die dein Umfeld geworden sind, mit denen du deine Abende verbringst? Du hast ja gesagt, du bist ja viel dann in der Nacht unterwegs, tagsüber ist es zu heiß. Wie kann man sich da so eine Woche von dir vorstellen?
Also am Wochenende mache ich eher weniger, weil dann fallen dann die Leute von umliegenden Dörfern ein, da ist dann mehr Stau. Also Stau ist eher ein Riesenproblem. Die haben zwar jetzt eine Metro gebaut innerhalb von den letzten 3 Jahren, die wird jetzt startet irgendwann, Aber Stau ist, also muss immer, egal wo du hinfährst, eine Stunde rechnen.
Also nicht allein in Südtirol gibt es am Wochenende jetzt Stau, oder?
Nein, das ist ein richtig, richtiger Stau.
Also müssen wir das vielleicht in Südtirol einmal sagen, das ist noch gar nichts, über was wir uns beschweren. Okay.
Und dann natürlich bin ich eher während der Woche weg. Das heißt, ich gehe dann morgens arbeiten, gehe morgens in Sport, um 6:30 stehe ich auf, gehe in Sport, gehe dann arbeiten und das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Also ich habe vor 9 Monaten angefangen bei der neuen Firma. Die ersten 6 Monate sind halt ein bisschen stressiger, weil man natürlich alles irgendwie in die richtige Richtung leiten muss, aber dann jetzt ist mehr Routine. Und dann untertags, die haben ja früher Gebetszeiten gehabt, die gibt es zwar immer noch, also du musst entscheiden immer noch von der Kanzel, aber früher war das zwingend, dass alles geschlossen hat, 5-mal am Tag. Also Tankstellen haben geschlossen, alles hat geschlossen, also komplett zu. Und das mittlerweile auch nicht mehr. Das ist seit 2 Jahren, also der neue Kronprinz eben hat das alles abgeschafft. Die ganzen religiösen Sachen alle entmachtet und eben auch die Gebetszeit ist jetzt, fakultativ. Das heißt, man hört sie zwar, aber es ist nichts zu. Und früher war das wirklich
so. Wie haben die Leute darauf reagiert? Haben sie an dem festhalten gewählt oder haben sie das eigentlich gut gefunden, dass man unter Anführungszeichen moderner oder westlicher wird in dem?
Also in der Stadt würde ich sagen, waren die Leute mehr als happy. Mehr als happy über die ganzen Öffnungen, die jetzt alle zusammenkommen sein. Ich höre die Frauen, die Auto fahren, die Frau kann jetzt Bankkonten öffnen, die Frau kann alleine jetzt irgendwo hingehen. Früher waren die Restaurants ja geteilt, du hattest eine Family Section, wo dann Familien waren und du hattest eine sogenannte Single Section, die waren im 2. Stock mit Hintereingang irgendwo, das waren dann alle, die ohne die eigene Ehefrau dort waren.
War das deine Sektion?
Das war meine, ja, und Freitag durfte ich sowieso nicht hingehen, weil freitags waren die Malls nämlich für Familien nur.
Okay.
Das gibt es heute alles nicht mehr.
Kino wahrscheinlich, kann die Frau heute agieren, oder?
Früher hat es gar kein Kino gegeben.
Okay.
Früher müssen nach Bahrain fahren, um ins Kino zu gehen, 400 Kilometer. Und das haben die meisten auch dann gemacht. Und heute gibt es Kinos, ganz viele. Also wirklich super große Kinos mit den neuesten Techniken drin. Und da kannst du im Dunkeln neben der Frau sitzen. Das ist jedem wurscht. Also das hat sich komplett geändert. Und die waren dafür schon bereit in den Städten. Mhm. In den Dörfern ist es wahrscheinlich schwieriger, zum Teil auch, weil es einfach traditioneller dann geprägt ist. Und da war natürlich schon eine Schicht auch von religiösen Leuten, die natürlich extrem an Macht verloren haben. Mhm. Aber das ist dann, wie es halt in meisten autoritären Ländern ist, wenn der König das befiehlt, wird es halt so gemacht. Und dann hat es sicher Unterdrückung auch gegeben, also von Leuten, die nicht so happy damit waren, kannst du natürlich nicht groß protestieren, auf die Straße gehen und sowas machen. Und mit Sicherheit auch Sicherheitsaspekte hat das dann auch wiederum, ne? Weil man kennt ja alle ISIS und die ganzen Sachen. Und also da muss natürlich schon zum Teil dann das durchziehen, als jemand, der das Land öffnen will.
Und die Öffnung von Land, war das in den letzten 5 Jahren oder wie kannst du das einordnen? Du hast gesagt, davor, vor 2 Jahren ist die eine Sache, hat sich geändert.
Also das war ja der Machtkampf damals, als der neue Kronprinz kam, der Scheche, war schon Mitte 30. Der hat das ganze Land umgekrempelt, komplett. Sein Vater ist zwar offiziell noch König, aber er ist halt Thronfolger. Und der hat das komplett alles umgekrempelt. Und die Vorhergehenden, muss man dazu sagen, aber der vorhergehende König hat in der Mitte der 90er Jahre die ganzen Studenten alle ins Ausland geschickt. Also England, Amerika, überall hin. Und die kämen jetzt alle zurück. Die sind jetzt alle Mitte 30 und die sind natürlich alle westlich geöffnet. Mhm. Das war damals eben so eine Möglichkeit der langsamen Öffnung der neuen Generation eben. Und die sind jetzt alle in Machtpositionen, in Regierung und überall. Und der Kronprinz ist ja gleich alt. Das heißt, er öffnet jetzt das Land gemeinsam.
Für die ja ein spannendes Land, um dort zu leben?
Sicher sehr. Also es hat sicher sehr was von Mediterran. Also wenn man jetzt in Nordafrika geht oder Libanon geht oder Südspanien oder Süditalien, wahrscheinlich ist auch mehr Leben an der Straße. Das verschiebt sich nach Abend sehr. Das sind sicher auch viel mehr familiäre Strukturen sehr viel stärker, sehr viel traditioneller wahrscheinlich auch. Und von dem her ist es natürlich sehr interessant, auch dort zu leben, weil man natürlich auch eingebunden wird in die familiären Strukturen, auch von den Ländern. Die freuen sich auch, wenn man kommt.
Kannst du dir vorstellen, da jetzt wirklich länger zu bleiben? Du hast ja gesagt, vor 9 Monaten hast du bei der neuen Firma angefangen. Ist das jetzt einmal etwas, wo man sagt, da wird der Thomas jetzt einmal ein paar Jahre bleiben?
Ja, also ich war jetzt schon ungefähr 10 Jahre in Saudi-Arabien, in der Gegend rumherum, die letzten 20 Jahre. Das ist sicher was, als ich wäre jetzt 10 Jahre dort geblieben, wenn es was Schreckliches gewesen wäre. Mhm. Dafür ist natürlich dann, wenn man es nicht mag, ist es dann doch zu restriktiv, ne, weil es dann doch zu anders ist. Also man muss da schon, glaube ich, was mitbringen, dass man sagt, man mag das gern. Bis dato, die Arbeit ist interessant, das Wetter ist immer gut. Wir haben Palmen und Sand und Sonnenschein, zwar kein Wasser in Riad, weil es 400 Kilometer vom Meer weg ist. Aber ansonsten an sich ist es ja eine angenehme Gegend. Warm ist auch immer schön, also haben wir 40 Grad derzeit schon. Es ist März, April. Im Sommer wäre es 50 Grad. Aber es ist halt trocken. Es ist eine trockene Wärme, das heißt, du schwitzt auch nicht. Du kannst abends perfekt draußen sitzen bei 40 Grad.
Jetzt machst du gerade aber anständig Werbung, oder?
Es ist ein verkanntes Land. Es ist ein Land, das viel Potenzial. Mhm. Sie haben sich touristisch geöffnet. Es gibt viel zu sägen, also sie investieren extrem viel. Und das Land, glaube ich, verdient einen besseren Ruf, als es hat wahrscheinlich.
Eine persönliche Frage, Thomas. Mhm. Und du musst sie natürlich nicht beantworten. Aber wie stellt man es an, in so einem Land eine Frau kennenzulernen? Wie tut man da? Weil es ja doch vor allem früher sehr restriktiv war. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich recht allem noch ein bisschen anders ist wie bei Insta.
Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Wie stellt man es an, in so einem Land eine Frau kennenzulernen? Wie tut man da? Weil es ja doch vor allem früher sehr restriktiv war und jetzt kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich recht allem noch ein bisschen anders ist wie bei Insta.
Klar, absolut. Also es gibt zwei Möglichkeiten an sich. Also Saudi früher hast du gar nichts kennengelernt, also grundsätzlich auch, weil die sowieso nicht vor die Haus gegangen sind allein und natürlich auch komplett verdeckt waren. Also da hast du gar nicht reden können, sie haben wahrscheinlich reden dürfen, das wäre auch dann gleich die Religionspolizei gekommen und sowas. Heute geht das alles, also heute in der Arbeit sitzt man nebeneinander, das ist praktisch nicht anders als in Dubai oder sonst irgendwo, dass du Leute bei der Arbeit kennenlernst. Da ist natürlich die Frage jetzt dann, ist ein eher traditionelles Familienbild, wen dürfen die Frauen heiraten? Muss es dann die gleiche Religion sein? Muss es dann gleiche Familie sein oder Clan sein oder gleiche Gegend sein? Das sind natürlich Sachen, die da reinspielen. Also das macht es natürlich dann schon schwieriger. Aber es gibt immer wieder Leute, die das natürlich machen. Was natürlich wäre, wenn man dort lokal heiraten würde, müsste man übertreten zum Islam, sonst könnte sich da praktisch nicht heiraten. Ich kenne einige deutsche Kollegen, die es gemacht haben. Die haben also Ägypterin zum Beispiel geheiratet oder sowas. Kann man ja alles machen. Also
ich will jetzt noch nicht in Frage kommen.
Ich will jetzt nicht in Frage kommen, nein.
Wenn du gerade Kollegen ansprichst, die das gemacht haben, ich habe es ja eingangs auch gesagt, viele von deinen Kollegen haben das jetzt nicht so toll empfunden, in solche Länder zu gehen. Wie sind denn die mit deinem Umgang? Oder was hat die dann recht oft dazu geführt, in so ein Land zu gehen, wenn du es eigentlich nicht willst?
Ein Wort, Geld. Also die Leute gehen mit dem Geld hin, das ist gut bezahlt. Aber natürlich, wenn du dann das Geld nimmst oder nicht hingehen möchtest, gehst du natürlich das Risiko ein, dass es dir nicht gefällt. Und die Kollegen zum Beispiel, speziell die Deutschen von der Deutschen Telekom, die haben sich halt schwer getan mit dem mediterranen Umgang. Und die haben sich abends im Hotel eingesperrt und dann morgens hat der Fahrer sie dann zur Arbeit rübergefahren und dann haben sie gearbeitet und dann sind wieder auf Nacht heimgegangen und haben sie von ihnen zugesperrt, das Hotelzimmer. Es war aber nicht, weil es gefährlich war, sondern einfach, weil sie keine Lust gehabt haben auf das Land und auf das. Und das ist natürlich dann schon die Hölle, wenn du 9 Monate zwischen Hotelzimmer und Bürozimmer hin und her tingelst. Die andere Alternative ist, du öffnest dich ins Land, lernst lokale Leute kennen, die sind extrem happy, die aufzunehmen und lernst dann sich alles kennen. Du bist keinen Abend vor 1-2 Uhr nachts zu Hause, weil das Wetter ist ja gut, kann man draußen sitzen. Und das ist dann, glaube ich, sehr viel angenehmer, aber man muss halt wollen.
Bist du ein angstfreier Typ, Thomas?
Nein, ich habe schon meine Ängste. Also wie sie in Libyen neben mir geschossen haben, war mir nicht ganz angenehm. Manchmal also bin mir schon dann bewusst, dass da eine gewisse Frage besteht bei gewissen Sachen. Aber es ist immer kalkuliert.
In Libyen neben dir geschossen haben, das muss ich uns natürlich ein bisschen genauer erklären, was da passiert ist. Also du hast schon auch extreme Situationen dann doch erlebt.
Es waren 2 Situationen, wo ich fluchtartig das Land verlassen habe. Einer davon war Libyen, einer davon war Pakistan, Jahre später. Und Libyen war ich 3-4 Jahre dort insgesamt. Habe dort die Telekom-Firma, die 2 Telekom-Firma praktisch für einen Börsengang bereit gemacht. Ich habe lustige Geschichten. Also, da habe ich eben mit Gaddafi gearbeitet. Der Gaddafi hat ja x Söhne gehabt und jeder von den Söhnen hat praktisch eine Industrie betreut. Und ich habe einen Ältesten gehabt, das war eh noch der Beste von allen. Und den habe ich halt monatlich gesehen und den alten Muammar, den habe ich dann 4-mal gesehen. Beidings, also der hat einen leichten Knacks gehabt. Aber der Sohn, den ich gehabt habe, klar, der Kalaschnikow im Auto gehabt und alles. Aber der war noch der am bravsten war. Sondern war ich eben dort zu der Zeit, wo dann 2011 dann auch der arabische Frühling war, wo natürlich dann das im Osten vom Land in Benghazi angefangen hat, aber leicht so immer mehr nach Tripoli gekommen ist. Dann bin ich auf Nacht draußen gesessen, haben uns einen Kaffee getrunken, also mit libyschen Freunden, und war voll besetztes Café, und dann plötzlich gehen die Lichter raus in der Totenstille. Und dann plötzlich stehen sie alle auf und gehen. Und dann gehen wir halt auch, bin ich heimgefahren. Und das war schon so, also es war natürlich schon Kriegszustand in dem Land. Ne? Das war es nachts alles ruhig, keine Polizei, gar nichts auf der Straße, komplett dunkel alles, bin ich heimgefahren. Da ruft mir der Kollege, libysche Kollege an und sagt, ah ja, was da gerade passiert ist, ja, neben uns ist Fernsehhauptquartier. Und da haben sie mit Kalaschnikows geschossen, weil sie versucht haben einzudringen dort. Dann am nächsten Morgen habe ich entschieden, ja gut, vielleicht jetzt wird es dann doch eher knapp in Tripoli auch selber. Und kommt jetzt näher. Ob ich da also unbedingt bleiben muss, ist eine andere Frage. Und dann waren aber die Telefonlinien waren praktisch schon gekappt. Das heißt, du konntest nicht raus telefonieren, konntest ja kein Internet haben. Aber zu dem Zeitpunkt konntest du noch rein telefonieren. Und da hat mir ein zufälliger Kollege aus der Deutschen Telekom angerufen und gesagt, buch mal einen Flug, weil ich kann es nicht buchen, ich komme nicht online. Und ich kann nicht telefonieren beim Reisebüro, dass ich das kriege. Und dann sagt, okay, mache ich da. Ja, das habe ich natürlich keine Möglichkeit gehabt, irgendwie zu schauen, ob der am nächsten Morgen mir einen Flug gebucht hat oder für den nächsten Morgen, weil ich natürlich keine E-Mail bekommen habe und keine Bestätigung und gar nichts. Und dann rufe ich dann die Firma an, für die ich arbeite, der Telekom-Firma, und rufe sie an und sage, ja, morgen möchte ich gerne ausreisen, ich habe jetzt einen Flug bestellt, weil es halt nicht sicher ist. Ja, ja, we understand und hin und her. Komm morgen früh und lass einfach das Auto bei uns und dann bring mir zum Flughafen. Ja, okay, fein. Ich komme mit meinen ganzen Koffern dann. Und wird dann groß begrüßt und dann verabschiedet und dann steht eben da so eine riesen schwarze Limousine dort mit Fähnchen drauf. Und dann sage ich, was habt ihr denn da bestellt? Ja, Protokoll-Car. Protokoll sind die Offiziellen, wie die Minister oder wenn die ausländischen Präsidenten kommen, haben die halt so ein Auto gehabt, ne, das wäre dann für Gaddafi oder wenn irgendwelche Leute kämen. Dann haben sie eine riesen schwarze Limousine gehabt mit Fähnchen drauf. Sag ich, ist das nicht euer Ernst? Sag mal, im Kriegsgebiet, wenn die Rebellen kommen, auf was sie schießen, ist das Fähnchenauto gleich da unten. Und dann, nein, wegen Checkpoints sind hin und her, also ist besser mit dem Fähnchenauto zu fahren, als das Risiko ist geringer, von der Polizei angeschossen werden, als von Rebellen angeschossen zu werden. Also, na gut, dann sind wir halt mit dem Protokoll-Gas von einem Flughafen runtergefahren, mit Fähnchenvenen vorne, und der hat natürlich volle Gas gegeben, also durch alle Checkpoints volle Gas durch. Und der Flughafen war leer, weil natürlich keiner Ticket buchen konnte. Und dann bin ich heimgeflogen, ich weiß nicht, wo es hin war, München oder Mailand oder irgendwas. Und da waren dann 3 Stewardessen an Bord, oder 4 Stewardessen und zwei, drei Leute halt irgendwie. Am Tag darauf war dann ein großer Run, habe ich es am Fernsehen gesehen. Also sind dann die Tausende von Ausländern Richtung Flughafen gegangen und dann natürlich versucht, evakuiert zu werden. Also ich war der Letzte, der noch irgendwie raus ist, ohne Stress.
Heute bist du aber nicht im Konvoi da in die Messe Borzen gekommen, oder?
Heute bin ich im Radl-Konvoi da.
Also ein bisschen die entspanntere.
Natürlich, das Wetter genießen. Ist ja frische Blüte jetzt überall, also das ist schon schön.
Thomas, ich stelle mir vor, du hast ja in den ganzen Ländern so viele Bekannte und Freunde auch. Du gehst in das Land innen, du lernst die Einheimischen kennen, bist mit denen noch zusammen und gehst noch auch wieder. Schaffst du es mit denen irgendwie darüber hinaus dann auch in Kontakt sie aufrechterhalten, oder ist es mehr auf die Zeit noch einfach beschränkt, wo man dort ist?
Ich würde sagen, man behält sich 1 bis 2 Kollegen wahrscheinlich oder Freunde halt pro Land irgendwie. Also wenn man da mal was zurückgeht, besucht man die mal wieder oder sonst was. Die Freundschaften bleiben ja nach wie vor. Das ist ja nicht, dass jetzt die Leute die nicht mehr mögen oder irgendwas. Aber sicher, der Kontakt ist natürlich nicht mehr täglich. Der ist natürlich präsenter, wenn man gleich in der Stadt ist oder sowas. Aber das ist, glaube ich, wie überall, dass wenn man mal verreist und wieder zurückkommt, dass man dann vielleicht alte Kontakte wieder pflegt.
Was würden denn deine Freunde jetzt zum Beispiel in Saudi-Arabien sagen? Was ist typisch südtirolerisch am Thomas geblieben?
Dass ich an sich immer gern raus möchte.
Also was unternehmen?
Auch Natur. Also ja. Immer raus, weil ich hasse Klimaanlagen. Ich hasse immer eingesperrt zu sein. Und das ist schon was ich da auch genieße dann. Dann in die Berge zu gehen, wandern zu gehen. Also ich gehe jetzt da jeden Tag praktisch 2-3 Stunden mindestens. Aber im Sommer gehe ich dann hochwandern, also wenn der Schnee weg ist.
Wie lange bleibst du also da, wenn du kommst?
Meistens eine Woche, das heißt dann 10 Tage sowas.
Also. Und du kommst recht regelmäßig, kannst du mir erzählen.
Ich versuche regelmäßig.
6 bis 8 Wochen bist du einmal da, gell?
Ich versuche regelmäßig zu kommen, und zwar habe ich 4 Wochen Urlaub plus nochmal 2 Woche frei, das heißt 6 Mal, und dann kann ich alle 2 Monate an sich 10 Tage kommen.
Und das mittlerweile verbringst du gerne in Südtirol, oder? Das war nicht immer so, oder?
Früher war das so, dass ich natürlich gerne in die Rocky Mountains wandern war, und da war es natürlich aufregend, da waren dann Wölfe und Bären, und da musste man dann wild zelten und hin und her. war natürlich schon toll, war natürlich auch Norwegen und sowas. Aber dann habe ich mir irgendwann überlegt, naja, es gibt ja viele Leute, die kommen gern daher, zahlen auch viel Geld dafür, dass sie daher kommen. Und die haben das an sich gratis vor der Haustür. Und ich schätze das nicht. Und lass mich mal meine eigene Heimat ein bisschen mehr kennenlernen. Und seitdem bin ich sich da und verbringe Urlaub an sich lieber da.
Und Wölfe und Bären haben wir ja mittlerweile, das war
schon,
oder?
Ja, habe ich auch schon gesehen. Da gibt es Schreckgeschichten, oder?
Kannst du dir vorstellen, noch einmal ganz zurückzukommen nach Südtirol?
Also mit Sicherheit. Also der Schritt ja auch jetzt ins mittelständische Unternehmen rein, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man jetzt nicht im Großkonzern ist, dauernd. Vor allem Telekom-Großkonzern, da gibt es ja 3 Firmen pro Land. Das ist sicher auch eine Art und Weise für mich, mich darauf vorzubereiten, dass ich irgendwann wieder zurückkomme. Vor allem vom Mittelstand gibt es sehr viel. Und Transformation braucht man auch immer. Firmen, die es nicht gucken, gibt es auch immer viel. Und wenn man da natürlich das auch nochmal dann macht, ist das eine gute Vorbereitung fürs Zurückkommen, ja.
Wir haben vorhin gesagt, in den 80er, 90er Jahren war Südtirol jetzt noch nicht so international aufgestellt. Es hat sich viel getan. Was findest du, Heinz, in Südtirol gut? Und wo sagst du, da ist noch Nachholbedarf, deiner Meinung nach, von außen betrachtet?
Was gut ist, glaube ich, die Leute noch so geblieben sein, wie sie ursprünglich auch waren. Ne? Das heißt, sehr herzlich, angenehm, lustig, ja, einfach ein schöner Platz zu bleiben. Auch deswegen schätzen die Touristen es ja zum Beispiel auch. Ne? Das ist die Herzlichkeit. Das ist sicher geblieben. Was man ändern könnte, ist vielleicht manchmal, dass man ein bisschen mehr als über das nächste Tal rausschaut. Manchmal gibt es manchmal auch andere Sachen, dass man den vielleicht kennenlernen könnte. Vielleicht einen größeren Blickwinkel manchmal hat und vielleicht das manchmal auch nicht so dramatisch ist, als es scheint, wenn man Probleme da hat. Also es gibt dann ganz andere Sachen. Also Perspektive vielleicht, würde ich sagen, das können wir vielleicht nochmal ändern.
Wie erklärst du dir das, dass vielleicht die Perspektive da oder die Herangehensweise so ist für viele Südtirolerinnen und Südtiroler? Ist es, weil das Land so gut dasteht?
Ich glaube schon. Es ist ein sehr extremes, angenehmes Land, wo man gern lebt. Wie gesagt, es ist sicher, es ist wohlhabend, es ist angenehm vom Freizeitwert her, für Familien super. Also da hat man auch nicht das Bedürfnis, dann rauszugehen. Aber wie gesagt, wenn man das Bedürfnis hat, rauszugehen, sieht man natürlich auch dann nur begrenzt, was außerhalb sich ändert. Ne? Klassisches Beispiel, Saudi-Arabien hat sich sehr viel verändert, zum Beispiel wenige Leute wissen das. Ne? Mhm. Und das ist nicht gleich für Südtirol, das ist ja generell für Europa, ne? Dass man halt versucht, oder generell weltweit, dass man versucht halt auch zu schauen, was der Nachbar macht. Und dass man dann einfach was kennenlernt. Das war für mich an sich immer mein Drang, mal irgendwo hinzugehen, was anderes ist. Einfach zu schauen, wie es dort ist.
Wir haben vorhin den Stau angesprochen, also den richtigen Stau, den du in Riad erlebst. Findest du, dass das Thema Overtourism, was ja sehr viel diskutiert wird, dass das richtig ist, darüber zu reden? Oder sagst du, nein, das ist eigentlich nicht so schlimm, wie das oftmals gesagt wird?
Also was ich schön am Tourismus, also ich merke es jetzt zum Beispiel, wenn ich wandern gehe. Ne? In den letzten Jahren ist das ja extrem zugenommen, dass man, egal wo man hinwandert, dann sicher immer Tausende von Touristen sind. Und das merke ich dann schon, ne? Das war früher mal anders. Und es kann natürlich schon ein Risiko sein, dass man natürlich dann sagt, okay, fein, man übertreibt es und mindert dadurch den Wert. Also es gibt ja sehr viele von den Bettenburgen an Meeren. Ne? Und es gibt ja auch andere Modelle, wo die Leute sagen, ja, lassen Sie ja auf Qualitätstourismus zurückgehen, hoherwertig. Und Südtirol, glaube ich, versucht ja in die Richtung auch zu gehen. Es war ja mal 90er Jahre, war das, glaube ich, umgekehrt, dass extrem viele Betten gebaut worden sind. Und ich glaube, da gibt es jetzt schon eine Bestrebung im reinen Diskussion, dass es darüber Diskussion gibt, eben das zurückzubauen zum Teil. Das finde ich an sich sinnvoll, wenn man damit dabei Bevölkerungsgleiche bereitstellen kann, also den gleichen Wohlstand bereitstellen kann. Mit weniger Belastung ist das ja auch kein Fehler.
Danke, Thomas. Jetzt habe ich noch eine kleine, schnelle Fragerunde für dich vorbereiten. Ja. In meiner Firma kriselt's. Was sind denn die ersten 3 Schritte?
Struktur, Struktur, Struktur. Also das heißt, ich schaue mir die Probleme an und dann soll ich einen Plan zurechtlegen, wirklich strukturiert. Und dann kannst du an sich in jede Firma gehen, wenn du es einfach durchführst.
Welche Kindheitserinnerung hat dich geprägt?
Sicher Amerika zum einen. Das war sicher ein einschneidendes Erlebnis. Hat sicher dann sehr viele Schritte danach möglich gemacht.
Work-Life-Balance, Unwort oder gut, dass endlich darüber so viel geredet wird?
ich finde es gut, aber ich glaube, die neue Generation redet sowieso drüber. Das hat sich sehr viel verändert, als auch bei Mitarbeitern, die wir suchen, ist das ein Muss. Und das ist, glaube ich, aber auch ein wichtiges Thema. Wenn man eben gewissen Wohlstand hat, kann man den verteilen oder braucht man eben immer mehr? Und das ist eben die Frage.
Was fordern deine jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Work-Life-Balance. Also das, was hier an sich jetzt wichtig ist, ist Self-Fulfillment. Das heißt, also Leute möchten sich gern selber verwirklichen. Es sind sehr viele kreative Berufe und natürlich auch Work-Life-Balance. Das heißt, Leute dann auch gern weniger arbeiten und dann mehr mit der Freizeit zu tun haben. Also es generell ist überall. Also wie in der Beratung war, das war früher ganz anders. Also ich habe früher 18, 20 Stunden gearbeitet. Das war normal. Also wenn du um 2 Uhr morgens heimgegangen bist, hieß es dann schon mal spöttisch, bei den Firmen irgendwie machst du einen halben Arbeitstag. Und heute ist das halt nicht mehr so. Also heute die Beratungen zum Beispiel haben extreme Probleme, Leute zu finden, die mehr als 1-2 Jahre bleiben, weil die dem nicht mehr als 10-12 Stunden machen. Und das hat sich, glaube ich, schon geändert, dass da einfach mehr die Leute auch vielleicht mehr darauf achten.
Was ist dein Lieblingsort in Südtirol?
Ich bin immer gern zu Hause.
Was war der größte Rückschlag in deiner Karriere?
Rückschlag und Vorteil gleichzeitig. Ich war in Bahrain und in Bahrain war ich Vorstand für Transformation und Strategie und wurde vom CEO eingestellt, einer Frau. Und da hat sich nach 3 Monaten hat der Kronprinz dort in Bahrain einen neuen CEO eingesetzt, was auch immer der Grund war. Und der Neue, der reinkam, hat praktisch eine neue Strategie gefahren, alle Ausländer raus. Da war ich mal gerade 3 Monate dort, habe alles mit rübergebracht vom Oman, wo ich gewohnt habe vorher, alles verzollt, alles rübergebracht und hin und her. Nach 3 Monaten plötzlich war es aus, das erste Mal in meinem Leben gefeuert worden. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie blöd gewesen wäre, sondern einfach nur, weil sich das Umfeld halt geändert hat. Und dann lernt man aber sehr schnell, dass eben dann doch die Welt weitergeht. Ich bin innerhalb von 2 Wochen einen neuen Job gehabt. Und das hat sich eben dann, aber das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis.
Was ist das Skurrilste, was du je gegessen hast?
Oh, das muss in China gewesen sein. Da war ich abends eingeladen und da waren natürlich viele von diesen Hotpots, wo dann irgendwelche Sachen drin sind. Und da war ich mit vielen Chinesen unterwegs und das waren die Restaurants, wo ich mit dem Finger drauf zeige, was ich gerne hätte, aber keine Ahnung, was es ist. Und dann habe ich da in den Dings reingegriffen, mit einem Stäbchen in so einen Hotpot reingegriffen. Da war da irgendwie was drin, da war so schwer, so ein Hühnerhaxel wahrscheinlich oder irgendwas. Und dann gehe ich mit dem Stäbchen, ziehe das dann raus und dann hängt so ein Frosch dran. Dann haben sie einfach einen Frosch reingeworfen. Und dann ist das praktisch mit den Haxen weit weg. Und dann habe ich den Frosch an meinen Stecken hängen. Kannst du dich ja nicht mehr reinlegen, ist unhöflich. Ne? Dann habe ich den Frosch auf meinem Teller gehabt, der hat mich angeschaut. War natürlich tot. Und was mache ich jetzt? Welches Teil ist sie jetzt? Und wie viele von den Fröschen muss ich essen, damit ich nicht mehr hungrig bin? Weil die haben ganz kleine Haxenleib, wenn du einen Muskel runternehmen musst, mit den Steckeln noch dazu, wird es schwierig. Dann gehst du dann hungrig nach Hause. Und das waren solche Sachen. Also die Chinesen haben sehr interessante Sachen gehabt, aber alle haben alle gut geschmeckt.
Aber du hast nachher die Froschhaxel gegessen?
Ich habe es mir zeigen lassen, wie ich sie runterkriege, okay. Wie ich die Muskel runterkriege. Aber ja, das war ein Frosch, dabei ist dann geblieben. Also dann habe ich keinen zweiten haben müssen.
Was war der Titel deiner Autobiografie?
Der Wanderer wahrscheinlich.
Der Wanderer?
Ja.
Danke, lieber Thomas, für den Austausch. Ist sehr interessant gewesen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal bei Südstern Connect.
Danke dir auch.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.